Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. An den Mikrofonen sind heute Dietmar Moltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung und Michael Seidner, geschäftsführender Vorstand des Paritätischen Schleswig-Holstein. Moin, Herr Seidner.
Ja, moin, Herr Moltagen.
Also nicht, wir wollten uns duzen, haben wir gerade gesagt. Mensch, das ist doch gut, aber das ist das Lebendige am Format Podcast. Ich habe hier noch Herr Seidner geschrieben, aber wir haben uns gerade vor der Sendung verständigt, da wir uns schon aus anderen Projekten kennen, dass wir uns duzen. Also moin Michael, schön, dass du im Podcast dabei bist.
Moin Dietmar, vielen Dank für die Einladung.
Besinnlich und zuckrig soll diese Folge aber nicht werden, denn einerseits sind die Umstände im ganzen Land nicht danach. Wir alle wissen, mitten im zweiten Lockdown sind wir und es gehört auch zur Wahrheit, dass deutlich mehr Menschen gerade an Corona sterben als im Frühjahr. Auch das Thema der heutigen Sendung ist ein wichtiges, aber nicht gerade leichtes. Mit Michael spreche ich über Armut in Schleswig-Holstein, inwiefern die Pandemie die Lebenssituation von armen Menschen nochmals verschlechtert hat und was man politisch zur Armutsbekämpfung unternehmen kann. Doch bevor wir mit dem Thema Armut einsteigen, unsere traditionelle Einstiegsfrage an dich, Michael. Was für eine Erinnerung an deine Schulzeit hast du für unsere Hörerinnen und Hörer mitgebracht?
Ich habe mitgebracht, das kann man jetzt natürlich nicht sehen, Podcasts haben ja kein Video, aber ich habe mitgebracht ein altes Taschenmesser, das mich über meine ganze Schulzeit begleitet hat. Ich habe früh angefangen, Jugendfreizeiten zu betreuen und wir waren zwar keine echten Pfadfinder, das werde ich wohl im Leben nicht mehr hinkriegen, aber wir haben uns mindestens wie die besseren Pfadfinder gefühlt und da durfte das Taschenmesser auf keiner Jugendfreizeit fehlen und das hat mich, glaube ich, auch sozialisiert und da war ich viel unterwegs und habe, glaube ich, auch so den Einstieg in Interessensarbeit geschafft.
Okay. Bist du dann zum Sprecher der Gruppe gewählt worden oder sowas?
Genau, das fing an zum Sprecher der Gruppe, irgendwann zum Jugendleiter bis zum Schulsprecher. Also irgendwie war das dann vorbezeichnet, dass man später vielleicht mal was macht, wo man auch darum kämpft, Gehör zu finden.
Okay, spannend. Und wieder einmal bestätigt sich, in der Schulzeit werden so ein paar Weichen doch gestellt, die dann den Lebensweg doch prägen. Beginnen wir unser Gespräch über Armut und Strategien gegen Armut bei der aktuellen Situation. Also ich habe es schon anmoderiert, wir sind jetzt gerade im zweiten wirklich harten Lockdown, der auch alle Menschen in Schleswig-Holstein betrifft. Aber wie betrifft der jetzt ganz besonders die mit niedrigem Einkommen?
Ja, ich würde sagen, mindestens genauso wie der erste Lockdown auch, wenn nicht sogar noch etwas härter, weil natürlich der Atem, den man vielleicht im März noch hatte, so langsam zum Ende kommt und man, das merken, glaube ich, alle Menschen, gewisses Maß an Erschöpfung hat, gewisses Maß an Ratlosigkeit. Aber ich sag mal, dort bei den Menschen, die ohnehin schon hart getroffen sind, auch vom ersten Lockdown härter getroffen waren als vielleicht der Durchschnitt, für die stellt sich das jetzt so dar, dass natürlich Reserven, wenn überhaupt vorhanden, aufgebraucht sind, dass Nerven blank liegen, dass auch Kraftreserven alle sind. Und insofern sind diese Menschen insbesondere getroffen von den jetzt ergriffenen, wie ich glaube, notwendigen Maßnahmen. Mhm. Aber es trifft sie eben.
Okay. Oft ist ja der Satz zu hören, Corona wirke so als Beschleuniger für soziale Ungleichheit. Wie sieht das in Bezug auf Schleswig-Holstein aus?
Ja, das kann ich bestätigen, denn wenn wir uns die Situation in Schleswig-Holstein anschauen, dann haben wir natürlich, blicken wir auf ein Land, das traditionell eher mit einer hohen Quote an prekärer Beschäftigung zu kämpfen hat. Ich sag mal, letztlich sicherlich auch beeinflusst durch den Niedergang der wenigen industriepolitischen oder industriefertigenden Standorte, die wir haben. Ein starker Tourismussektor mit traditionell ja eher prekär beschäftigten Menschen. Wir haben in Schleswig-Holstein die höchste Quote an prekär beschäftigten Menschen. Fast die Hälfte aller Jobs sind in diesem Sektor am Ende anzusiedeln.
Was schon liegt an der großen Tourismusbranche?
Ja, auch. Und natürlich auch an der Gesundheitsbranche. Mhm. Dass wir dort natürlich jetzt nicht nur Ärzte, sondern oder ärztliche Direktoren, sondern eben auch wahnsinnig viel pflegendes Personal, Reinigungspersonal und so weiter haben. Und insofern sind diese Menschen ganz besonders betroffen, weil wir natürlich hier über Menschen mit dann eher niedrigem Einkommen sprechen, weil wir dann darüber sprechen, dass Digitalisierung hier auch unterschiedlich wirkt oder wirken kann, dass manche Menschen, die sich, ich sag mal, gemütlich im Moment zurückziehen können, ohne dass ich der sogenannten Homeoffice-Klasse damit auf den Fuß treten möchte. Ich weiß wohl um die besonderen Herausforderungen von Homeschooling und Homeoffice, aber ich sag mal, das gelingt natürlich in einer Vierzimmerwohnung mit zwei Balkonen und Gartenmitbenutzung oder dem Einfamilienhaus deutlich leichter, als wenn ich vielleicht alleinerziehend bin und in einer Zweieinhalbzimmerwohnung mit zwei Kindern. sein muss. Und insofern sind wir in Schleswig-Holstein da, glaube ich, schon auch besonders getroffen. Selbst wenn Inzidenzen im Moment noch nicht so hoch sind wie im Bundesschnitt, glaube ich, sind die Menschen, über die wir hier in Schleswig-Holstein sprechen, in besonderem Maße davon berührt.
Danke. Und du machst nochmal deutlich, ne, dass dann so eine Pandemie eben auch zu sehr verschiedenen Erfahrungen führt, ne, je nachdem eben, wie ich wohne, ob ich Homeoffice machen kann oder nicht, ob ich Kinder habe oder nicht, ne, und je mehr Faktoren.
Absolut. Ja, absolut. Und ich glaube, auch die Wahrnehmung ist eine sehr unterschiedliche. Also ich weiß nicht, ob Blase das richtige Wort ist, aber zumindest in den Kreisen oder in den Kontakten, in denen man sich beruflich bewegt, nahm man vielleicht auch über den ersten Lockdown wahr, dass es alles ja, also praktisch die Welt würde stillstehen, alle wären zu Hause und man müsste es sozusagen nur gut organisieren und dann würde das schon funktionieren. Das verkennt die Situation, dass bereits im ersten Lockdown ungefähr 80% aller ArbeitnehmerInnen weiter das Zuhause verlassen mussten, das Zuhause verlassen haben, um ihrer Tätigkeit nachzugehen. Und das sind teilweise natürlich auch die Menschen, für die wir applaudiert haben am Anfang. Also Pflegerinnen, KassiererInnen, BusfahrerInnen, alle die Menschen, die schlicht und ergreifend nicht über das Privileg verfügen, eine Tätigkeit zu haben, die man ohne weiteres von zu Hause aus ausüben kann. Ja. Und in den meisten Gesprächen, in denen ich mich dann wiederfinde, erlebe ich so eine, ja, schon ein bisschen wolkige Darstellung davon, wie gemütlich das doch auch sein kann, plötzlich eine Tätigkeit von zu Hause aus zu machen. Und das verkennt die Lebensrealität vieler Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner.
Ja, du hast das Stichwort Pflegeeinrichtungen genannt. Auch zum Paritätischen und zu einem Mitgliedsunternehmen gehören ja viele Pflegeeinrichtungen. Deswegen mal die Frage, wie sieht's denn da eigentlich gerade aus? Also wir lesen ja jetzt auch zumindest aus bundesweiten Medien, dass durchaus in etlichen Pflegeheimen Corona ausbricht, dass das natürlich besondere Belastung bedeutet. Wie ist das bei euch?
Also über Infektionen in paritätischen Pflegeeinrichtungen ist uns bis dato nichts bekannt, Gott sei Dank. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass in allen Pflegeeinrichtungen, nicht nur in paritätischen natürlich, seit Monaten ein echter Kraftakt gestemmt wird, um den Eintrag des Viruses zu verhindern. Das gelingt leider eben nicht bei allen Einrichtungen, aber ich finde das auch insofern nachvollziehbar, als dass es eben immer auch ein Abwägen sein muss zwischen einer kompletten Abschottung, die ja auch einfach psychische Folgen für die BewohnerInnen, aber auch für die Angehörigen mit sich bringt. Es kann ja nicht Maß der Stunde sein, dort praktisch eine komplette Abschottung oder ein Abkanzeln gänzlich von der Außenwelt vorzunehmen. Und ich glaube, da ist über die letzten Monate richtig Großes, Gutes geleistet worden in kreativen Ideen, wie man sich begegnen kann. Damit meine ich nicht nur digitale Formate, sondern ich kenne einen Anbieter zum Beispiel oder einen Betreiber eines Pflegeheims, der hat hier in Kiel mit lokaler Wirtschaft zusammen eine sogenannte Schnackbox entwickelt, die also möglichst leicht daherkommt, wo man nicht das Gefühl hat, irgendwie in einer Gefängniszelle zu sitzen und durch eine Plexiglasscheibe mit dem Angehörigen in Kontakt zu treten. Was die Pflegeeinrichtungen umtreibt, gerade jetzt zu Weihnachten, was wir als geselliges Fest irgendwie tief verankert in unserer DNA haben, ist eben die Frage, wie kann ein Besuch organisiert werden? Wie kann ein persönliches Aufeinandertreffen organisiert werden? Wie geht es weiter mit den Testungen, die jetzt überall diskutiert werden? Wie soll das überhaupt stattfinden? Das stellt die Einrichtung vor ganz massive Probleme im Moment.
Danke, dass du uns mal so einen Einblick gewährst in die aktuelle Situation. Bleiben wir noch kurz da und gucken auf die andere Seite, also auf die Perspektive der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Du hast schon gesagt, im Frühjahr gab es Applaus. Es wurde oft betont, auch in politischen Reden, das sind die systemrelevanten Berufe, genauso natürlich jetzt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Supermärkten, Erzieherinnen und Erzieher und sowas alles. Was ist denn eigentlich seit dem Frühjahr passiert, um jetzt diese Anerkennung für diese Berufsgruppen wirklich zu verbessern?
Also zunächst einmal ist es mir wichtig, nochmal zu sagen, dass ich glaube, dass gerade in solchen Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen der Behindertenhilfe, der Eingliederungshilfe oder auch der Jugendhilfe, wir mit überdurchschnittlich motivierten und engagierten Kolleginnen und Kollegen zu tun haben, die sozusagen, und das haben sie schon vor der Pandemie gehabt, mit einem ganz hohen eigenen Anspruch an die eigene Arbeit herangehen. Das erleben wir, glaube ich, als Querschnitt durch die soziale Arbeit, die ja irgendwie als Bindungsarbeit ausgeformt ist, die dadurch lebt, dass man interagiert mit dem Gegenüber, persönlich interagiert. Das heißt, da haben wir ein hohes Maß an, auch an persönlicher Motivation, so eine echte intrinsische Motivation, einem Beruf nachzugehen. Und ich habe sehr stark die Befürchtung, dass viele viele da draußen denken, dass der Applaus ausreichen würde, dann ist ein bisschen durch die Medien gegeistert ja diese sogenannte Corona-Prämie. Das war offen gestanden aus unserer Sicht ein politisches Geschacher, das am Ende dem Ziel und Zweck gar nicht mehr so richtig gerecht wurde, Menschen eine kurze Anerkennung in dieser einmaligen Form zu geben. Das, finde ich, ist schon in Teilen auf der Strecke geblieben. Und wenn du fragst, was wirklich passiert ist, muss ich eingestehen, dass da nicht viel aufzuzählen ist, sondern es wird, glaube ich, aus unserer Sicht darum gehen, wenn diese Corona-Pandemie besser im Griff ist, wenn sie vielleicht dann durch Impfungen und weitere Konzepte etwas abgeflaut ist, wird es darum gehen, die politischen Entscheidungsträger daran zu erinnern, für wen wir im März, im April, im Mai geklatscht haben, abends um 20 Uhr. Und wenn ich mir Landtagsdebatten angucke, wenn dort von HeldInnen die Rede war, dann, glaube ich, ist die Erwartungshaltung der dort Beschäftigten zu Recht, dass der Status als Held sich dann irgendwann auch mal in einer umfassenden Anerkennung diverser Berufsfelder niederschlagen muss. Und dafür ist
kann man gut verstehen. Ja.
Und ich habe ehrlicherweise die Sorge, dass wenn die Pandemie durch ist, dass wir sehr schnell auch wieder vergessen, was da war. Und dass sich dann keiner mehr daran erinnern wird, wer uns in den letzten 8 Monaten, 10 Monaten als sogenannter systemrelevanter Beruf unser Zusammenleben mitgerettet hat.
Da sprichst du was Wahres aus. Ich habe bei der Recherche gesehen, du bist nicht zum ersten Mal im Podcast. Du hast im Sommer einen Podcast mit der schleswig-holsteinischen SPD-Vorsitzenden Serpil Medjatli gemacht. Und Serpil Medjatli hat in diesem Podcast mit dir gesagt, ich zitiere sie jetzt, die weltweit einzigartige Partnerschaft zwischen Staat und Wohlfahrtsverbänden hat mit dafür gesorgt, dass Deutschland gut durch die Corona-Krise kommt. Das war also ein positiver Satz aus dem Sommer. Gilt das heute etwa sechs Monate später auch noch?
Ja, ich glaube, das gilt heute sozusagen umso mehr. Diese alte Partnerschaft, die ja schon Jahrzehnte alt ist zwischen Wohlfahrt und Staat, die trägt, glaube ich, in der Tat in den vergangenen Monaten dazu bei, dass wir da im Vergleich, auch im europäischen Vergleich, noch glimpflich durchkommen. Das hat damit zu tun, dass es ein sehr starkes, autarkes System an freien Trägern in der Wohlfahrtspflege gibt. Ich finde, zur Wahrheit gehört aber auch, dass so eine Partnerschaft, die uns wichtig ist, die wir mit Leben füllen müssen, die braucht immer auch mal Impulse und vielleicht auch manchmal eine Paarberatung. Und ich habe schon das Gefühl, dass diese vergangenen Monate gezeigt haben, es ist an der Zeit, wenn die Pandemie etwas mehr im Griff ist, dann ist es an der Zeit, genau über die Ausformung dieser Partnerschaft nochmal sehr ehrlich miteinander zu sprechen. Denn an vielen Stellen erleben Beschäftigte und ganze Organisationen in diesem Bereich schon, dass es, glaube ich, nur aufgrund des sehr vehementen und wiederholenden, teilweise echt penetranten Vorsprechens, zum Beispiel der Wohlfahrtsverbände, überhaupt erst dazu gekommen ist, dass manche Themen auf der politischen Agenda gelandet sind. Also seien das die monatelangen Berufsverbote in den Pflegeheimen oder die Systemrelevanz von Berufsgruppen, die man sonst gar nicht wahrnimmt. Ich will hier vielleicht mal die Schwangerschaftskonfliktberatung nennen oder Schuldnerberatung oder die Tafeln. Ich habe das Gefühl, mancher in der politischen Entscheidungsebene weiß nicht mehr so richtig von der Erzählung dieser Partnerschaft zwischen Staat und Wohlfahrt und was wir da eigentlich aneinander haben. Und wenn wir mal zurückgucken, dann war es immer der Wohlfahrtssektor, der mit dem Staat gemeinsam große Krisen gemeistert hat. Zuletzt 2015 die massive Flüchtlingsbewegung. Da wäre der Staat mit seinen ganz eigenen Strukturen und Organisationen gar nicht in der Lage gewesen, den massiven Zuzug so zu meistern, wie wir ihn am Ende alle gemeinsam als Gemeinschaftsleistung hinbekommen haben. Sondern auch da waren es die Mitgliedsorganisationen der Wohlfahrtsverbände, die bereitstanden und die diese Aufgabe gemeinsam angegangen sind. Und so sehe ich es auch in der Corona-Pandemie. Und letztlich ist es vielleicht dann auch einfach ein Beleg dafür, dass es Wohlfahrtsverbände eben auch den Paritätischen braucht, wenn wir eben an der einen oder anderen Stelle besonders vehement genau darauf hinweisen und auch auf die Einhaltung dieser Partnerschaft pochen müssen.
Danke, dass du nochmal ein größeres Panorama aufmachst, auch nochmal an 2015, 16 erinnerst. Aber du hast gesagt, manchmal brauchen wir eine Paarberatung. Wir kommen nachher im Gespräch nochmal darauf zurück, dass du ja durchaus als Therapeut in spe da auch ein paar Vorschläge im Köcher hast. Im zweiten Teil unseres Gesprächs wollen wir dich aber noch ein bisschen kennenlernen und auch dein Unternehmen, den Paritätischen Schleswig-Holstein. Und wir fangen damit ja traditionell hier immer an mit einem kleinen Spiel. Friedrich fragt. Also ich stelle 10 Entweder-Oder-Fragen und du antwortest ganz spontan.
Okay.
Jetzt in der Adventszeit, ist dir besinnlich zumute oder bist du gestresst?
Ich bin gestresst.
nicht schön, aber wahrscheinlich wahr. Im Urlaub lieber aktiv werden oder ganz entspannt mehr oder weniger nichts tun?
Lieber aktiv mit den Kindern.
Und für den Wassersportler in dir, Segelboot oder Motorjacht?
Ganz klar Segelboot.
Ja, der dich kennt, für alle, die ich kenne, ist das jetzt keine überraschende Antwort. Wenn du ein Buch verschenkst, kann ja zu Weihnachten passieren, dann was selbst gelesenes oder auch mal einfach so nach Cover und Klappentext ausgesucht?
Immer was selbst gelesenes.
Okay, ne, liebe Beschenkte von Michael Seidner, überprüft das an Weihnachten bitte. Bist du Nachteule oder Frühaufsteher?
Nachteule.
Das war auch sehr spontan. Bist du ein Gruppenmensch oder auch ganz gerne mal alleine?
Nee, ich bin ein ausgeprägtes soziales Wesen und kann eher schlecht für mich sein.
Jetzt im Lockdown, kaufst du Lebensmittel online oder erst recht beim Einzelhändler mit Maske und Abstand?
Das hat sich nicht verändert. Das war schon vorher tatsächlich der gute alte Wochenmarkt.
Der immer noch offen ist. Wenn jetzt jemand in Kiel auf der Straße dich anbettelt oder auch den Hörer und die Hörerin anbettelt, was geben oder weiterlaufen?
Was geben.
Auch das war sehr entschieden. Wenn du entscheiden könntest, eine Einmalzahlung für alle armen Menschen in Schleswig-Holstein oder das Geld in die Verbesserung von Beratungs- und Weiterbildungsangeboten stecken?
Beides.
Okay, beides ist natürlich eigentlich keine zugelassene Antwort bei diesem Spiel.
Okay, dann zunächst die Verbesserung der Systeme, damit Ersteres gar nicht mehr nötig ist.
Okay, vielen Dank. Wir haben einen kleinen Eindruck von dir in unserem kleinen Spiel gewonnen. Sprechen wir ein bisschen über dich und auch das, was du tust in deinem Job. Fangen wir nochmal bei dem Wassersport an. Ich habe jetzt beim Privaten, ich habe gelesen, du warst viele Jahre Vorstandsmitglied im Nautischen Verein zu Kiel. Klingt schon mal ziemlich gut. Also du bist auch ganz aktiv viel auf dem Wasser.
Ja, wobei der Nautische Verein ist ein Herzensthema. Dazu gekommen bin ich über mein Engagement aus der Jugendarbeit und zwar auf einem für Kieler und Kielerinnen, glaube ich, bekannten Schiff, die Thor Heyerdahl, ein Dreimaster, ein sehr schönes Traditionsschiff, das seit 40 Jahren Jugendarbeit betreibt. Und seit ich in Kiel bin, arbeite ich damit, habe mich da eingebracht, habe da meine Seebeine bekommen und bleib dem Element Wasser und auch der Jugendarbeit auf See da sehr treu seit einigen Jahren. Vielleicht in der letzten Zeit zu wenig Zeit, um das aktiv wirklich mitzunutzen, aber das Herz ist daran verloren, ja.
War es dann auch das Wasser, das Meer, was dich nach Norden geholt hat? Aufgewachsen bist du in Kassel, habe ich gelesen?
Das stimmt. Ich habe zu meiner Schulzeit habe ich an der Nordsee segeln lernen können und dann war klar, dass ich zum Studium gerne wohin möchte, wo man das Meer vor der Tür hat und dann war Kiel für mich die einzige Wahl und das hat erfreulicherweise geklappt und dann geht es mir, glaube ich, so wie vielen Kielerinnen und Kielern, die zum Studium oder zur Ausbildung hierher kommen und dann hier im positiven Sinne einfach hängen bleiben.
Genau, bist ja schon ein paar Jahre jetzt auch hier. Sprechen wir ein bisschen über den Paritätischen Verband. Er hat in Schleswig-Holstein rund 500 Mitgliedsunternehmen, über 28.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist ja schon echt eine große Nummer. Was ist jetzt eigentlich genau deine Aufgabe als geschäftsführender Vorstand dieses großen Verbandes?
Ich glaube, das kann man nicht beantworten, ohne über die Aufgabe des Verbandes einmal zu sprechen. Und die würde ich immer als zweigeteilt betrachten. Du hast angesprochen, wir haben über 500 Mitgliedsorganisationen. Das sind alles rechtlich selbstständige Institutionen und Einrichtungen. Und wir sind im besten Sinne ein Mitgliederverband. Als solcher haben wir, glaube ich, zwei Hauptfunktionen. Einerseits eine gute und wahrnehmbare Interessenvertretung für die Inhalte unserer Mitglieder vorzunehmen und die Themen und die Bedürfnisse und die Forderungen nach vorne zu bringen, insbesondere in Richtung der Entscheidungsträger oder der Kostenträger, so nüchtern muss man das sehen. Und das andere ist, eine gute Dienstleistung für alle unsere Mitgliedsunternehmen hinzulegen, die wir ja beraten in den unterschiedlichsten Zusammenhängen. Betriebswirtschaftliche Beratung, juristische Beratung, ganz viel auch fachlich-inhaltliche Beratung. Und ich glaube, wenn man das auf diese zwei Säulen fokussiert, dann kann man ganz gut im Schnelldurchritt beschreiben, was der Paritätische tut. Und wir sind mit mittlerweile fast 30.000 Beschäftigten in diesen 500 Mitgliedsorganisationen tatsächlich überall im Land vertreten. Mhm. Von den Inseln und Halligen bis zur Grenze nach Mecklenburg-Vorpommern, von Sylt bis in den Hamburger Speckgürtel findet man überall Paritäterinnen und Paritäter. Und ja, meine Aufgabe als Vorstand ist es zunächst mal hier die Landesgeschäftsstelle gut in Fahrt zu halten. Die Kolleginnen und Kollegen hier kennen meine maritimen Vergleiche. Das ist eben sozusagen auch dem Privatleben geschuldet. Hier die Segel so zu stellen, gemeinsam mit dem Team der Landesgeschäftsstelle, dass der Verband gut in Fahrt bleibt und dabei eben genau diese zwei Hauptaufgaben vernünftig erfüllen kann. Gute Arbeit unserer Mitgliedsorganisation zu ermöglichen und damit mittelbar die Situation von Menschen im Land hoffentlich nachhaltig zu verbessern.
Du hast gerade von Paritäterinnen und Paritätern gesprochen. Gibt es so einen Teamgeist bei den vielen Beschäftigten in diesen unterschiedlichen Unternehmen?
Ja, das nehme ich schon wahr. Also es gibt den Teamgeist hier in der Landesgeschäftsstelle. Es gibt aber vor allen Dingen, glaube ich, so eine paritätische DNA, die über alle Mitgliedsorganisationen hinweg spürbar ist. Und das hängt auch mit der Geschichte des Verbandes zusammen. Wir sind ja sozusagen am letzten hinzugekommene Verband, wenn man von den 5 großen Wohlfahrtsverbänden spricht. Und am Anfang wurden wir ein bisschen belächelt, weil wir eben nicht entweder konfessionell gebunden waren oder an die Arbeiterschaft angegliedert oder im Rettungswesen verankert, sondern wir waren ein bisschen und sind es auch immer noch das vielleicht Sammelbecken für Heimatlose oder eben für alle die sich bewusst gegen etwas anderes entscheiden und für Pluralität, Vielfalt und eben auch eine Überparteilichkeit und Konfessionslosigkeit stehen. Und ich glaube, die alle eint eine Grundhaltung, wie man auch den Nutzerinnen und Nutzern gegenübertritt. Und das erlebe ich eigentlich egal, ob ich mit der kleinen Elterninitiativ getragenen Kindertageseinrichtung oder mit einer größeren Behindertenwerkstatt zu tun habe.
Spannend, was du da sagst. Du sagst, ihr seid der Jüngste der großen Verbände, aber auch schon über 70. Letztes Jahr seid ihr 70 geworden. Damals konnte man noch feiern und Leute einladen. Einer, der dabei war Schleswig-Holsteins Sozialminister Heiner Gaag. Er hat dann bei seiner Rede auf euren Geburtstag gesagt oder gelobt, den paritätischen, der sei das ein wichtiges Sprachrohr der Benachteiligten oder als Sprachrohr der Benachteiligten unverzichtbar. So ist das richtige Zitat. Wie macht ihr das, das Anliegen der Benachteiligten zu Gehör bringen?
Na, wir versuchen schon, im Gespräch mit der Politik, im Gespräch mit anderen PartnerInnen zu sein, also Bündnisse zu schließen, die sich immer inhaltlich orientieren, die eigentlich nie nur strategisch-taktisch geschlossen werden, sondern immer an einem Thema orientiert oder an einer Forderung orientiert sind. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Heiner Gaag das gesagt hat, denn wir sind nicht nur Sprachrohr, glaube ich, von Benachteiligten, sondern wir sind auch als Verband sehr unbequem. Und das wollen wir aber auch sein, das müssen wir auch sein. In dieser Rollenverteilung ist es aber oftmals, glaube ich, nicht ganz leicht auszuhalten, sich genauso zu begegnen als unbequemer Verband, der manchmal auch wie ein Stachel sitzt, weil wir auch selten Ruhe geben. Und ich glaube, das gehört aber dazu, zu diesen verteilten Rollen, dass es diesen Input von uns Verbänden braucht, um der Politik manche Sachen immer und immer wieder vor Augen zu führen. Und ich glaube schon, dass dadurch eben auch dann Anliegen und Änderungsbedarfe der von uns erreichten Menschen in die Öffentlichkeit kommen. Und das ist eine der zentralen Aufgaben, die wir als Verband eben auch wahrnehmen.
Ja, und damit sind wir wieder beim Thema der Sendung, der Frage, wie man einerseits den Benachteiligten Gehör verschaffen kann, wie es Heiner Gaag gesagt hat. Andererseits aber geht es natürlich um die Frage, wie kann man dafür sorgen, dass Benachteiligungen ändern. Du hast es gesagt, bei unserem kleinen Spiel, besser wäre es natürlich, wenn einmal Zahlungen an arme Menschen gar nicht nötig werden, weil sie eben nicht so arm sind. Du hast auch gesagt, ihr versteht euch als unbequemer Verband. Du hast ja selber auch und euer Verband in den letzten Monaten eine ganze Menge an Positionspapieren, Themen auch reingebracht. Also zum Beispiel gab es Anfang des Jahres, habt ihr von der Landesregierung Schleswig-Holstein eine Bundesratsinitiative für einen umfassenden Masterplan zur Armutsbeseitigung gefordert. Und in dieser Forderung steht jetzt, man müsse die Felder Arbeit, Wohnen, Pflege, Familie und Bildung anfassen, anstatt weiter nach dem Gießkannenprinzip zu fördern. Hast du vielleicht so ein, zwei Konkretisierungen in den genannten Bereichen Bildung, Pflege und so weiter, was ihr euch da genau vorstellt?
Gerne. Also ich würde vielleicht mal anfangen mit dem Bereich Wohnen, weil ich glaube, das ist etwas, was wir alle wahrnehmen in den letzten Monaten und Jahren. Also das Auseinanderklaffen einer Arm- und Reichschere zeigt sich massiv auch an der Entwicklung am Wohnungsmarkt. Und wir müssen viel mehr und auch staatlich gesteuert an der Stelle in den Blick nehmen, dass es eine Wohnungsnot für ganz besondere Bedarfsgruppen aus der Sozial- oder aus dem Nutzerinnenklientel der sozialen Arbeit kommt. Und das das können wir so nicht weiterlaufen lassen, denn die Corona-Pandemie hat natürlich genau diesen Effekt noch einmal massiv verstärkt. Wir sprachen eingangs ja über das Homeoffice und das Homeschooling. Das ist, sagte ich ja da schon, eine Diskussion, die an der Realität vieler Menschen einfach vorbeigeht, die auf engstem Wohnraum leben. Die Preise steigen ins Unermessliche. Viele Menschen verschulden sich, weil sie getrieben von Corona natürlich irgendwie in das Eigenheim kommen wollen. Hier braucht es eben eine echte, ich weiß nicht, ob man es Pakt für Wohnen am Ende nennen kann, aber hier braucht es eine konstatierte Aktion der unterschiedlichsten Akteure der Wohnungswirtschaft des Staates, aber eben mit der Expertise der Sozial- und der Wohlfahrtsverbände, um maßgeschneiderte Lösungen für diese Menschen am Markt zu realisieren. Dann möchte ich gerne vielleicht anführen das Thema Bildung. Kein Land oder anders. In Deutschland ist es massiv davon abhängig, in welches Setting, in welchen Zusammenhang ich hineingeboren werde und wie danach meine Schulbildung und dann natürlich mein ganzer weiterer Lebensweg aussieht. Wir brauchen für Schleswig-Holstein eine echte Lernmittelfreiheit. Wir haben das gesehen bei der Digitalisierungsdiskussion, wenn es um die mobilen Endgeräte geht. Auch das geht offen gestanden an der Realität vieler Familien vorbei. Also wir sprechen gar nicht nur über die Tablets, wir sprechen über Telefonanschlüsse, über Internetzugänge, wir sprechen über räumliche Situationen, wo vielleicht in Familien nur ein Handy oder nur ein Smartphone und nur ein Computer vorhanden ist, wir aber mehrere Kinder haben, wir auch Eltern haben, die eben nicht so erfahren damit sind und nicht so geschult darin sind, Kindern dabei die richtigen Rahmungen zu geben und sie gut daran zu führen. Und genau solche Situationen verschärfen dann einfach natürlich Unterschiede. Wir sehen vielleicht den, wenn wir alle mal die Augen zumachen, den wohlsituierten Haushalt zu Hause, tolles Arbeitszimmer, die Kinder können in Ruhe lernen, Eltern halten sich den Rücken frei, haben viel Geduld und gehen dabei. Und das ist eben nicht die Realität, wie wir sie in ganz vielen Fällen vorfinden. Und da müssen wir ran. Ich halte auch,
dass... Aber, sag mal ganz kurz, wenn ich unterbreche, aber da müssen wir ran. Also kostenlose Tablets für alle oder was wäre sozusagen so eine Idee, die ihr daraus ableitet?
Ja, wir brauchen kostenlose Endgeräte für alle. Wir müssen uns angucken, wie die Digitalisierung, also wie die Infrastruktur aussieht, über die Endgeräte hinaus. Und wir müssen auch Schulsozialarbeit massiv fördern. Denn wir müssen früher ansetzen, diese Ungleichheiten auszugleichen. Alles, was dauert, alles, was später ansetzt, das finden wir dann in irgendwelchen SGB-II-Quoten wieder. Und das kann ja nicht, das kann es nicht sein. Das kann nicht, kann für unseren Sozialstaat nicht das Maß der Dinge sein, dass wir einfach abwarten und dann am Ende größere Ungleichheiten versuchen. Und da sind wir dann beim Gießkannenprinzip, einfach durch Sozialgesetzbücher auszugleichen. Wenn man sich vor Augen führt, so ein Schulbesuch kostet 1.000 Euro im Jahr. Und das findet sich eben nicht in einem Hartz-IV-Regelsatz wieder. Ich finde, das Schulsystem, das Bildungssystem muss inklusiver, muss armutssensibler werden. Und das sind manches Mal Kleinigkeiten, die einem so nicht bewusst sind, wenn es heißt, jetzt bringt jeder mal bitte ein Geschenk für den Adventskalender im Wert von 5 Euro mit. Das stigmatisiert Kinder aus Familien, die für die 5 Euro eine ganze Menge Geld ist, die eben nicht in irgendwelchen Regelsätzen abgebildet wird. Ja. Da kann man, glaube ich, sehr konkret fordern, dass sich was ändern muss. Und ich will gerne noch einen Satz sagen, vielleicht, weil das ist für mich bildhaft. Wir hatten in den 50er, 60er, 70er Jahren das ganz klare Aufstiegsversprechen, Leistung zahlt sich aus. Und ich glaube, das war in dieser Zeit auch richtig. Das war diese Zeit, in der man gut einen Hauptschulabschluss machen konnte, danach was gelernt hat, du wurdest Arbeiter und hast auch Geld verdient, um deine Familie zu ernähren. Dieses Aufstiegsversprechen, und das merken die Menschen, das gilt so nicht mehr. Und wir haben eben nicht mehr nur eine Mobilität, eine Durchlässigkeit nach oben in so einem System. Da haben wir es eher mit gläsernen Decken zu tun, sondern wir haben insbesondere eine massiv ausgeprägte Abstiegsangst einer kleiner werdenden Mittelschicht, einer kleiner werdenden Mittelklasse, die miterleben, wie schnell man an die Grenze von Armut und in ein Armutsrisiko rutschen kann. Wenn das früher wirklich ein kleiner Bestandteil der Gesellschaft war, dann haben wir heute, wenn wir uns die Zahlen angucken, eben manche Risiken, die sich abbilden, die sofort zu einer Armutsgefährdung führen. Eine Alleinerziehende mit zwei Kindern, die nicht Professorin an einer Hochschule ist, die ist von Armut betroffen. Und das sind, glaube ich, Entwicklungen, da muss auch Politik sich ehrlich machen und muss zur Kenntnis nehmen, dass es eben dieses alte Aufstiegsversprechen so nicht mehr gibt. Und dann braucht es eben auch neue Antworten darauf, den Menschen eher mit Zuversicht und mit konkreten mit konkreten Maßnahmen dagegen zur Seite zu stehen.
Danke, dass du das nochmal ergänzt hast. Ich finde, da merkt man bei dir auch immer tatsächlich eine Emotionalität. Wenn man dir auf Facebook folgt, was ich tue, habe ich schon manchmal den Eindruck, dass du auch mit einem gewissen Ärger manche Posts schreibst. Zum Beispiel kommst du immer wieder darauf zurück, dass in Deutschland seit vielen Jahren Wirtschaftswachstum herrscht, dass es vielen Unternehmen jetzt vor Corona deutlich lange Zeit des Wachstums gab und gleichzeitig eben Armut zugenommen hat. Dass da ja offensichtlich was schief läuft. Du hast es gerade gesagt, das alte Aufstiegsversprechen der 50er, 60er Jahren gilt so nicht mehr. Was leitest du selber daraus ab, so an Strategien, was da eigentlich, um das zu bekämpfen, was da offensichtlich schief läuft?
Also ich glaube, es braucht verschiedene Schritte, aber die sind konkret benennbar. Und ich glaube, ausgehend von dem, was wir gerade besprochen haben, dass eben die Frage, in welche Rahmung werde ich hineingeboren, in besonderem Maße in Deutschland bestimmt, wie mein Lebensweg verläuft. Ich glaube, dann muss es eben darum gehen, sehr früh anzufangen, diese Ungerechtigkeiten auszugleichen. Das geht natürlich nicht nur, indem man Sozialleistungen erhöht, aber auch, indem man Sozialleistungen erhöht. Wenn wir uns mal anschauen, was es für milliardenschwere Rettungsschirme in der Corona-Pandemie gegeben hat, über 20 Milliarden Euro allein im ersten Lockdown, da ist für die armen und von Armut betroffenen Menschen exakt null übrig gewesen. Es hat keine Einmalzahlung für Hartz-IV-Empfängerinnen gegeben. Und jetzt sind wir gerade vor Weihnachten. Es ist nicht im Hartz-IV-Satz anteilig ein Weihnachtsbaum oder Geschenke geregelt. Was ist mit den erhöhten Aufwendungen, die natürlich auch EmpfängerInnen von Sozialleistungen hatten? Was ist denn mit Desinfektionsmittel, Handschuhen, all dem, was wir uns, wo sich vielleicht der Überdurchschnittsverdiener einfach nur am Kopf packt und sagt, oh Mann, die Masken sind aber teuer, die ich mir kaufen muss. Das ist etwas, was sich diese Menschen schlicht nicht leisten können. Und das, finde ich, zieht sich durch. Und ich habe manchmal, und daher vielleicht auch diese emotionale Gebundenheit, ich habe manchmal den Eindruck, dass das politisch gewollt ist. Ein konkretes Beispiel, wenn ich mir die Impfstrategie angucke, oder der Impfplan, der jetzt vorgelegt wurde, da ist immer noch die Rede davon, dass prekär beschäftigte Menschen vorrangig zu impfen sind. Also solche, über die wir in der Vergangenheit gelernt haben, zum Beispiel in der fleischverarbeitenden Industrie. Ich finde das offen gestanden zynisch, dass wir in staatlichen Impfplänen immer noch von prekär beschäftigten Menschen sprechen, als ob wir davon ausgehen, dass das jetzt und in Zukunft immer so wäre. Es muss doch Anspruch des Staates, und zwar aller Parteien dort sein, solche Beschäftigungsverhältnisse gar nicht mehr entstehen zu lassen. Und das macht mich schon offen gestanden emotional manchmal ein bisschen fuchsig und manches Mal auch ein bisschen ratlos, aber gleichermaßen kämpferisch. Und das zeigt mir, dass wir im Paritätischen genau das richtige Schiff im Moment miteinander segeln, um solche Themen nach vorne zu stellen.
Ja, und das Gute ist ja, dass du offensichtlich nicht deprimiert bist und schweigsam wirst, sondern dann eben kämpferisch, wie du selber gesagt hast. Viele Dinge, über die wir sprechen, sind sehr grundsätzlich und sind auch bundespolitische Fragen. Also Sozialgesetzbücher und sowas, worüber wir gesprochen haben, werden auf Bundesebene erlassen und geändert. Du hast aber jetzt auch vor kurzem an einem sozialpolitischen Papier der SPD Schleswig-Holstein mitgeschrieben. Und vielleicht hast du noch so zum Schluss unserer Sendung so ein, zwei Vorschläge. Was könnte man eigentlich landespolitisch tun? Was könnte man jetzt wirklich in Schleswig-Holstein auch anpacken, um Situationen zu verbessern, über die wir jetzt gesprochen haben?
Ja, gerne. Also wir haben ja viel über Bildung und die Auswirkungen von Bildung gesprochen. Bildung ist, wie wir alle ja über die letzten Monate erfahren haben, ausgeprägte Länderkompetenz.
Jetzt hat es jeder mitbekommen, glaube ich auch.
Und ich wünsche mir, dass wir, anders als wir das im Moment in Schleswig-Holstein erleben, Strategien haben, wie wir ein bildungsgerechteres System hinkriegen, wie wir ein armutssensibleres System hinkriegen in der Schule, das inklusiv denkt und das Kinder aus solchen Settings und Rahmen besser mitnimmt, die eben nicht in privilegierte Situationen hineingeboren sind. Und das braucht, wie ich schon ausgeführt habe, eine deutliche Ausweitung von Schulsozialarbeit. Das braucht aber auch eine Sensibilisierung von Lehrkräften an der Stelle und von allen, die an Schule beteiligt sind. Und ich glaube, da kann sich das Land gut auf den Weg machen und Strategien entwickeln. Und vielleicht noch was Zweites. wie geschildert, habe ich das Gefühl, dass Armut und Armutsrisiken nicht besonders, also weder besonders populär noch besonders bewusst in den Köpfen der Bevölkerung sind. Und der Paritätische veröffentlicht einmal im Jahr für das gesamte Bundesgebiet einen sogenannten Armutsbericht. Ich hielte es für sehr schlau, das nachzumachen, was schon einige schleswig-holsteinische Kommunen seit Jahren machen, nämlich einen Armuts- und einen Reichtumsbericht auch in Schleswig-Holstein aufzulegen und die Regierung jeweils in die Verantwortung zu nehmen, sich Entwicklungen anzugucken. Wir sind, wenn wir den Hamburger Speckgürtel mal rausrechnen, auf dem Niveau der ehemals, also der ostdeutschen Bundesländer. Und das kann es in Schleswig-Holstein so auch nicht sein. Und das muss man zur Kenntnis nehmen und ich glaube, sensibler in die Köpfe der Menschen tragen.
Spannender Gedanke, so ein Landesarmuts- und Reichtumsbericht. Und wenn man sowas regelmäßig hätte, könnte zumindest das nicht passieren, was du vorhin kritisiert hast, dass man über einen längeren Zeitraum Entwicklung einfach nicht so richtig mitbekommt. Die letzte Aufgabe für jeden Gast bei uns ist es, eine Flaschenpost an die Zukunft zu schreiben. Vor dieser Aufgabe stehst jetzt auch du. Wir haben eine gute halbe Stunde über Armut und Wege zur Armutsbekämpfung gesprochen und nachgedacht. Was schreibst du in deine Flaschenpost an die Zukunft?
Also in meine Flaschenpost schreibe ich, dass ich mir wünschen würde, dass ich mit Dietmar Molltagen so in vielleicht 15 Jahren auf der Tor Heyerdahl eine Tour auf der Ostsee mache. Wir dabei nicht nur feststellen, dass die Ostsee viel sauberer ist, als sie das im Moment ist, sondern dass wir sozusagen von der nicht guten alten Zeit, aber von der alten Zeit sprechen, in der wir uns noch über Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten haben, in einem Podcast austauschen müssen und wir durch die Initiativen des Paritätischen in Schleswig-Holstein davon weggekommen sind und es zu einem ordentlichen Teil gerechter und chancengerechter zugeht in unserem Land.
Vielen Dank. Eine tolle und sehr konkrete Zukunftsvision, die auch noch als echte Flaschenpost was mit Wasser zu tun hatte. Top. Und ich würde sagen, Michael, wir sind auf der Tor Heyerdahl verabredet.
Wunderbar. Wir sehen uns.
Danke für diese Flaschenpost und danke für Rede und Antwort in unserer 31. Podcast-Folge. Michael Seidner, geschäftsführender Vorstand des Paritätischen Schleswig-Holstein. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Aber auch, das will ich ausdrücklich sagen, ganz herzlichen Dank. Nimm ihn bitte mit an die vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vielen Unternehmen des Paritätischen, die an ganz vielen Stellen für andere Menschen arbeiten, unsere Gesellschaft ein bisschen besser machen. Das soll hier nicht unerwähnt bleiben.
Vielen Dank, das mache ich gerne.
Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland, verabschiedet sich für ein paar Wochen in die Winterpause. Ab Mitte Januar senden wir wieder und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Lob, Kritik und Vorschläge für neue Folgen sind immer willkommen. Danke dafür im Voraus. An dem Mikrofon verabschieden sich für heute Michael Seidner vom Paritätischen.
Ja, tschüss.
Und Dietmar Molltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich trotz der Corona-Bedingungen, über die wir gesprochen haben, frohe und vor allem gesunde Weihnachten und alles Gute für den Start ins neue Jahr. Wir hören uns.
Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.